Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir erklären heute, warum die Fiebermessung am Flughafen, die wegen Corona anderswo schon üblich ist, bei uns wohl nicht so schnell kommen wird. Außerdem verraten wir, wozu VW seine Autos künftig mit WLAN vernetzen will. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt der Sendung springen wir jetzt aber erstmal zurück ins Jahr 2011. Genau gesagt zum 8. Juli 2011, einem Tag, an dem Raumfahrtgeschichte geschrieben wurde.
Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1. Zero and lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
Vor knapp 9 Jahren sind US-Astronauten das letzte Mal von amerikanischem Boden ins All gestartet.
Space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history.
Der letzte Flug des letzten verbliebenen Space Shuttles Atlantis, der war wie immer bei der US-Raumfahrtbehörde NASA ein perfekt inszeniertes Medienspektakel. Auf den Schultern des Space Shuttles werde Amerika weiter träumen, fabulierte der NASA-Sprecher damals. Aber für lange Zeit war es dann erstmals vorbei mit den hochfliegenden Träumen. Denn seit Juli 2011, als das letzte Weltraumtaxi eingemottet wurde, ist die NASA nicht mehr in der Lage, ihre Astronauten selbst ins All zu schießen, mit eigenen Raketen von amerikanischem Boden. Stattdessen muss sie für teures Geld Mitfluggelegenheiten einkaufen an Bord russischer Soyuz-Kapseln. Für die einst führende Raumfahrtnation ist sowas natürlich demütigend. Doch heute Abend soll die Durststrecke endlich vorbei sein. Gegen 22:30 unserer Zeit sollen US-Astronauten das erste Mal seit 9 Jahren wieder von amerikanischem Boden abheben. Mit einer Rakete und Raumkapsel gebaut von Elon Musks Unternehmen SpaceX. Guido Meyer berichtet.
To be honest, I'm nervous now.
Nervös sei sie, sagt Gwynne Shotwell, die Präsidentin des kalifornischen Raumfahrtunternehmens SpaceX.
And I'm pretty sure I will be nervous until they're in orbit.
Und daran werde sich wohl auch nichts ändern, bevor die beiden Astronauten nicht in der Umlaufbahn seien.
I'll feel a little relief when they get to station.
Erst wenn die beiden die Raumstation erreicht hätten, dann werde sich wohl ein wenig Erleichterung breit machen.
And then obviously I will start sleeping again when they're back safely on the planet Earth.
Aber schlafen werde die SpaceX-Chefin wohl erst wieder können, wenn die beiden zurück und sicher auf der Erde gelandet seien. Damit wäre der gesamte Ablauf dieses Jungfernflugs beschrieben. Eine Falcon 9-Rakete von SpaceX soll erstmals zwei Astronauten an Bord der Mannschaftskapsel Crew Dragon zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Dort docken sie an, bleiben ein Vierteljahr an Bord und wassern dann mit der gleichen Kapsel wieder in der Nähe des Startplatzes Cape Canaveral vor Floridas Atlantikküste. Steve Stitch ist der stellvertretende Chef des kommerziellen Crewtransports bei der US-Raumfahrtbehörde NASA.
Dragon is building on decades of heritage for the capsule-type spacecraft.
Dragon basiert auf jahrzehntelangen Erfahrungen mit Raumschiffen in Kapselform. Die unbemannte Variante versorgt die ISS seit mehreren Jahren mit Nachschub. Für Amerikas Initiative Launch America arbeiten SpaceX und die NASA zusammen. Die NASA schickt zwei erfahrene Astronauten und Testpiloten der US Air Force ins Rennen. Außerdem stellt sie die Startplattform am Kennedy Space Center. SpaceX hat neben der bewährten Transportrakete Falcon 9 seinen unbemannten Dragon-Frachter weiterentwickelt zu einem bemannten Raumschiff, das wiederverwendbar sei, erklärt Benji Reed, der Direktor für bemannte Missionen bei SpaceX. Wir wollen die Crew Dragon mehrmals einsetzen. Nach jeder Mission werden wir sie überholen und auf ihren nächsten Flug vorbereiten. Dies ist das erste Mal, dass die Firma den Schritt wagt, Menschen an Bord ihrer Raketen und Kapseln zu starten. Dass das mit Nutzlast, also mit Wasser, Treibstoff, Experimenten und Nahrung funktioniert, beweist das Unternehmen seit 9 Jahren. Auch der unbemannte Testflug der Crew Dragon im vergangenen Jahr, Demo 1, war ein Erfolg. Dennoch wolle die NASA überzeugt werden, bevor sie ihre Astronauten endgültig einem Privatanbieter überlasse, betont NASA-Chef Jim Bridenstine.
When Demo 2 comes home and we evaluate how it did.
Nach der Landung werden wir alle Daten auswerten. Dann entscheiden wir, ob die Dragon-Kapsel reif für den regulären Crew-Transport ist. Vielleicht werden wir aber auch über einen weiteren Sitzplatz an Bord einer russischen Soyuz-Kapsel verhandeln müssen. So ungern die USA auch abhängig sind von russischen Raketen und Kapseln, die NASA will nicht den Fehler machen, sich zu früh auf die privaten Raumfahrtanbieter im eigenen Land zu verlassen. Denn eine andere Kapsel hatte bei ihrem unbemannten Testflug im vergangenen Jahr ihr Ziel verfehlt. Der Starliner des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing hatte die ISS erst gar nicht erreicht. Die Tür zu Mitfluggelegenheiten bei den Russen will der NASA-Chef deshalb nicht zuschlagen. Und wenn bei Mission Demo 2 alles glatt geht, könnten bald auch europäische Astronauten mit amerikanischen Dragon-Kapseln zur ISS fliegen und damit zum europäischen Raumlabor Columbus gelangen. Damit würde auch für Europa die Abhängigkeit von Russland enden. Beim ersten operationellen Flug der Crew Dragon im Herbst sollen dann statt zwei, wie dieses Mal, schon vier Astronauten an Bord sein. Vorausgesetzt, bei diesem Testflug funktioniert alles reibungslos. Und zwar wirklich alles, vom Start über das Andocken bis zur Landung, betont Bobby Behnken, einer der beiden Astronauten auf dem Jungfernflug der Crew Dragon. Was das Wassern im Atlantik angeht, bei bemannten Missionen haben wir das seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Wir erwarten zwar, dass die Landung etwas sanfter sein wird als bei den russischen Soyuz-Kapseln, die hart auf dem Festland aufsetzen, aber sie wird definitiv härter werden als die Landung der Space Shuttles, die wir an Flugzeug aufgesetzt haben und ausgerollt sind. Wie es uns dann in der Kapsel auf dem Ozean schwimmend ergeht, davon erzähle ich Ihnen in der nächsten Pressekonferenz. Genau wie Bob Behnken war auch der zweite Astronaut der Demo-2-Mission schon mit den Space Shuttles im All. Doug Hurley war Pilot des letzten Fluges der Atlantis 2011. Nun wird er Commander des Jungfernfluges des Nachfolgeraumschiffs und findet, es sei an der Zeit, dass amerikanische Raketen wieder von Florida aus Astronauten zur internationalen Raumstation schießen.
It's well past time to be launching an American rocket from the Florida coast to the International Space Station, and I am certainly honored to be part of it.
Heute Abend um 22.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll's losgehen mit Amerikas Rückkehr ins All. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde mir das auf jeden Fall im Livestream anschauen. So wie es aussieht, könnte es in einigen Wochen wieder möglich sein, mit dem Flugzeug in die Ferien zu düsen. Die Bundesregierung will ab Mitte Juni nämlich zumindest für Europa die Corona-bedingten Reisewarnungen für Touristen wieder aufheben, weshalb sich die Flughäfen nun auf die Wiederaufnahme des Betriebs vorbereiten. Hinweisschilder, Bodenmarkierungen und Lautsprecherdurchsagen sollen künftig sicherstellen, dass die Passagiere Abstand halten und der Transfer zum Flieger, wenn möglich, ohne Busse erfolgen. Von Fiebermessungen am Gate, die anderswo längst üblich sind, will man hierzulande allerdings nichts wissen. Und zwar aus gutem Grund, wie Piotr Heller recherchiert hat.
Wer heutzutage in Paris Charles de Gaulle landet, bei dem misst eine von 12 Wärmebildkameras automatisch die Körpertemperatur. Ebenso an einigen spanischen Flughäfen. Auch London Heathrow testet solche Systeme bei den Abfluggates. Werden sich die deutschen Flughäfen daran ein Beispiel nehmen?
Wir haben tatsächlich in einigen europäischen Ländern die Vorgabe, Temperaturscreenings durchzuführen. Das ist aber von Land zu Land höchst unterschiedlich. Insofern finden wir da auch noch kein Beispiel, was uns überzeugt.
Erklärt Ralf Beisel von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Der Verband hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet mit Abstandsregeln, Hinweisschildern und Hygienevorschriften, damit eine infizierte Person möglichst wenig andere Menschen ansteckt. Temperaturscreenings stehen nicht auf der Liste. Die hätten das Ziel, Infizierte ausfindig zu machen, um sie zu isolieren und ihre Reisefreiheit einzuschränken.
Tatsächlich halten die Flughäfen in Deutschland Temperaturscreenings nicht für eine geeignete Maßnahme zum Gesundheitsschutz.
Das sieht das Robert-Koch-Institut auch so. Der Grund? SARS-CoV-2-Infizierte sind vermutlich schon während der Inkubationszeit ansteckend. Also im Schnitt bereits 5 bis 6 Tage, bevor sie Fieber bekommen. Fast 60% entwickeln auch später gar kein Fieber und die, die es tun, könnten es mit fiebersenkenden Mitteln verschleiern. In einer Bekanntmachung vom 14. Mai schreiben die RKI-Experten:
All diese Personen würden durch eine Fiebermessung nicht erkannt werden.
Dafür könnten die Systeme bei gesunden Menschen falschen Alarm schlagen.
Umgekehrt haben wir ganz viele Reisende, die unter Flugangst leiden, die aber vielleicht auch, weil sie zu spät zum Flughafen kommen, durch das Terminal hetzen. Und dann haben diese Reisenden auch eine erhöhte Temperatur. Wir würden wahrscheinlich bis zu 5% aller Reisenden rausziehen, in Interviews reinnehmen und hätten hier Menschen verdächtig gemacht, die überhaupt nicht krank sind.
Diese Interviews sind ein entscheidender Punkt. Denn was tun mit den Passagieren, die bei den Screenings auffallen? Sie müssten genauer untersucht und befragt werden. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Gesundheitsexperten. Und auch nicht irgendwo, sondern in speziellen Kabinen, die nicht nur virendicht abgeschottet sind, sondern auch Diskretion erlauben. Das alles schlägt die Europäische Behörde für Flugsicherheit, EASA, für den Fall vor, dass Staaten verpflichtende Temperaturscreenings einführen. Das RKI schreibt mit Blick auf diesen Aufwand:
Das Screening bedarf in der Regel eines sehr hohen Personal- und Ressourceneinsatzes, der an keinem der nach den internationalen Gesundheitsvorschriften benannten Flughäfen ausreichend vorhanden ist.
Die vier größten Flughäfen Deutschlands wollten sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Ralf Beisel vom Flughafenverband sagt zwar:
Sollte es hier eine einheitliche europäische Anordnungslage geben, die uns aufruft, Temperaturscreenings durchzuführen, natürlich werden wir dann auch in Deutschland dafür vorbereitet als Flughäfen.
Er betont aber auch, dass letztendlich nicht die Flughäfen für die Temperaturmessungen zuständig wären, sondern die Gesundheitsbehörden. Die EASA schlägt zumindest vor, Passagiere einen Zettel unterschreiben zu lassen, auf dem sie versichern, keine Symptome zu haben, keinen Kontakt zu Infizierten gehabt zu haben und nicht wissentlich an Covid-19 erkrankt zu sein. Flughäfen sollen sich also auf eine rasch unterschriebene Selbstauskunft verlassen und, wenn es nach der EASA, dem RKI und dem Verband geht, bei der Suche nach potenziell Infizierten blind bleiben. So unbefriedigend das klingen mag, es lässt sich laut dem RKI historisch begründen. 2003 führten Kanada, Australien, Singapur und Taiwan während der SARS-Epidemie Fiebertests ein. Kein einziger Infizierter sei damals entdeckt worden, schreibt das RKI und resümiert für die Bundesrepublik:
Screening-Maßnahmen in Deutschland würden erhebliche personelle Ressourcen an Grenzübergangsstellen erfordern, die der öffentliche Gesundheitsdienst in anderen Bereichen sinnvoller einsetzen könnte.
Fieberthermometer am Flughafen helfen nicht wirklich beim Infektionsschutz und bleiben uns in Deutschland deshalb bis auf Weiteres zum Glück erspart. Und Piotr Heller hat uns erklärt, warum das so ist. Moderne Autos sind fahrende Computer. Mit Hunderten von Sensoren sammeln die ständig Informationen über ihre Umwelt und sollen diese Informationen künftig auch miteinander teilen. Car2X, so heißt das Schlagwort für die digitale Vernetzung aller Fahrzeuge. Im Februar haben wir dazu von einem Feldversuch berichtet, wo ein Mercedes, der Glatteis detektiert hatte, per Mobilfunk automatisch ein Streufahrzeug alarmiert hat. Auch bei Volkswagen, bei der Konkurrenz, also tüftelt man an solchen Dingen. Allerdings setzen die Wolfsburger Ingenieure zwecks Datenübertragung auf eine modifizierte Form von WLAN, genannt WLAN-P. Der neue Golf hat diese Funktechnik jetzt erstmal serienmäßig an Bord, wie Maximilian Schönherr berichtet.
Wenn Volkswagen in den neuen Golf serienmäßig eine Technologie einbaut, die auf WLAN basiert, setzt das Zeichen für die ganze Automobilindustrie. WLAN-P überträgt Sensorinformationen der Fahrzeuge sehr schnell, innerhalb von Millisekunden, in die direkte Nachbarschaft. Thomas Biele, Leiter der Abteilung für kooperative Sicherheit und Elektronikprozesse bei VW, zählt einige Szenarien dafür auf.
So können wir zum Beispiel schon dem Fahrer warnen, wenn zwei Fahrzeuge vor uns zum Beispiel eine Notbremsung stattfindet und wir diese Situation aus unserem Fahrzeug überhaupt noch nicht erkennen können. Als weitere Funktion ist zu nennen zum Beispiel die Warnung vor fahrenden Sondereinsatzfahrzeugen. Da ist es oftmals so, dass wir diese Fahrzeuge vielleicht sogar hören, aber oftmals gar nicht sehen können und wir fragen uns dann, wo kommen die her? Was natürlich besonders im Kreuzungsbereich, wo die auch mal bei Rot rüberfahren dürfen, besonders hilfreich ist.
Da die Reichweite der Funkverbindung maximal 800 Meter beträgt, kann WLAN-P kein Stauende in 2,5 Kilometern vorhersagen, auch keine Glatteisbildung hinter der nächsten Haarnadelkurve. Das wiederum erledigt das konkurrierende und vor allem von Mercedes-Benz favorisierte Verfahren, welches per Mobilfunk funktioniert. Mercedes arbeitete lange an der lokalen Vernetzung, ist aber jetzt umgeschwenkt. Matthias Hartl leitet die für die Autovernetzung zuständige Car2X-Gruppe bei Daimler und erklärt, warum.
Als vor Jahren sich Mobilfunk verbreitet hat, haben wir gesehen, dass Mobilfunk viele Vorteile hat. Unter anderem die große Reichweite und die Möglichkeit, die Daten über einen Server zu teilen. Wir haben gezeigt, wie Fahrzeuge Glättestellen automatisch erkennen und in Sekunden durch Mobilfunk über unseren Server an die Straßenmeisterei geschickt werden.
Der Mercedes-Ingenieur spricht von Sekunden, also nicht von Millisekunden wie beim WLAN-P des neuen Golf. Beim Schneeräumen würden auch einige Minuten ausreichen, sofern überhaupt eine Mobilfunkverbindung vorhanden ist. Das Verfahren produziert monatliche Kosten, weil im Fahrzeug eine SIM-Karte eingebaut ist und die Daten mit 3G, LTE oder demnächst 5G zum konzerneigenen Server übertragen werden. Anonymisierung und Datenschutz sind bei beiden Verfahren wichtige Knackpunkte. Zwar kommt VW ohne zentralen Server aus, aber das Verfahren muss die Fahrzeuge ja zusammen mit ihrer Position irgendwie erfassen und für andere WLAN-P-kompatible Verkehrsteilnehmer kenntlich machen. Für die technische Lösung dafür bekam das Konzept den Segen des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI und der Golf einen Sonderpreis vom für Crashtests bekannten Euro NCAP. Konsortium. Damit Car2X, egal ob per WLAN oder Mobilfunk, überhaupt funktioniert, muss einiges passieren. Einerseits liefern die vielen Sensoren und Aktuatoren innerhalb eines Autos dauernd Daten, die vom Bordrechner quasi in Echtzeit fusioniert, also sinnvoll ausgewertet werden müssen. Zu diesem stimmigen Bild vom Zustand eines individuellen Fahrzeugs kommen bei Car2X aber noch weitere Daten, etwa von Ampeln und benachbarten Fahrzeugen hinzu, die ebenfalls berücksichtigt, also fusioniert werden müssen. Thomas Biele von VW.
Zum einen erfolgt vor Ausgabe einer Warnung eine Situationsinterpretation. Diese prüft beispielsweise, ob sich der Golf auf der gleichen Straße und Fahrtrichtung wie die Gefahrenstelle befindet. Weitere Prüfungen berücksichtigen aber auch das aktuelle Geschwindigkeitsverhalten von unserem Fahrer oder ob er zum Beispiel auch schon eine Reaktion auf dieses Event zeigt, sodass eine Anzeige gar nicht mehr erforderlich ist. Des Weiteren geschieht aber auch sehr viel im Hintergrund, damit das Fahrzeug den Informationen von anderen Verkehrsteilnehmern überhaupt vertrauen kann.
Car2X-Kommunikation funktioniert nur, wenn viele Verkehrsteilnehmer mit der Technik ausgestattet sind. VW schafft nun erstmals Fakten im Markt. Wegen der weiten Verbreitung des Golf könnte es in den nächsten Monaten in Deutschland zu immer mehr Anwendungsfällen mit WLAN-P kommen und VW eine Vorreiterrolle bei der Vernetzung von Autos sichern. Wenn in einigen Jahren ein Car2X-Standard für das künftige 5G-Mobilfunknetz entwickelt ist, werden die Karten neu gemischt. Thomas Biele von VW drückt sich diplomatisch aus.
WLAN-P steht nicht in Konkurrenz zum Mobilfunk, sondern ergänzt diesen, ähnlich wie wir heute auch mehrere Funktechnologien im Smartphone vorfinden.
Bei der digitalen Vernetzung von Autos läuft gerade ein Wettstreit um die beste Funktechnik und Maximilian Schöner brachte uns auf den neuesten Stand in Sachen Car2X. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage, die hat uns Lucian Haas aus dem Homeoffice in Bonn überspielt und da geht es heute um einen katastrophalen Asteroideneinschlag, um ein Neandertaler-Gen, das Frauen fruchtbarer macht und um nützliche Bakterien in unserer Nase.
Der Asteroid, der das Dinosauriersterben auslöste, traf die Erde besonders katastrophal. Gesteinsuntersuchungen vom Rand des Einschlagkraters in Kombination mit Simulationsrechnungen zeigen, dass der Asteroid vor 66 Millionen Jahren in einem Winkel von rund 60 Grad im heutigen Golf von Mexiko auf die Erde krachte. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Nature Communications. Dieser Einschlagwinkel war für das damalige Leben auf der Erde besonders nachteilig, denn dadurch wurden laut den Berechnungen viel größere Mengen von Staub und Gas in die Atmosphäre geschleudert, als es bei einem steileren oder flacheren Winkel der Fall gewesen wäre. Die Staubwolken verringerten die Einstrahlung der Sonne. So kam es zu einer starken Abkühlung der Erde, was zum Aussterben der Dinosaurier führte. Die USA wollen die staatliche Forschungsförderung reformieren. Dafür soll die National Science Foundation, kurz NSF, umstrukturiert und mit deutlich mehr finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Das sieht ein Gesetzesvorschlag vor, der von Vertretern sowohl der Republikaner wie der Demokraten in beide Kammern des US-Kongresses eingebracht wurde, wie das Wissenschaftsmagazin Science berichtet. Den Plänen nach soll die NSF umbenannt werden in National Science and Technology Foundation. Zugleich würden ihre Ziele neu formuliert, um künftig neben der Grundlagenforschung auch verstärkt anwendungsbezogene Forschung finanzieren zu können. Dafür soll das Budget für die kommenden 5 Jahre um rund 100 Milliarden US-Dollar aufgestockt werden. Das entspräche einer Vervierfachung der aktuellen Mittel. Kinder infizieren sich seltener mit SARS-CoV-2, auch wenn sie in genauso intensivem Kontakt mit Coronavirus-Infizierten sind wie Erwachsene. Das zeigt eine Metastudie des University College London, die vorab online auf dem Preprint-Server MedArchive veröffentlicht wurde. Die Forschenden nahmen mehr als 6000 Studien zu Covid-19 unter die Lupe. In 18 davon fanden sie verwertbare Daten über die Infektionsrate von Kindern, die SARS-CoV-2 exponiert waren. Im Durchschnitt zeigte sich, dass Kinder sich bei Kontakt mit infizierten Personen nur halb so häufig anstecken wie Erwachsene. Pestizide verändern das Verhalten von Ammenbienen. Unter dem Einfluss von Spuren bestimmter Pflanzenschutzmittel im Futter, sogenannter Neonicotinoide, vernachlässigen die Bienen die Brutpflege. Sie füttern die Larven seltener, weshalb diese dann bis zu 10 Stunden länger benötigen, um sich zu entwickeln. Das berichten Forschende der Goethe-Universität Frankfurt im Fachjournal Science Reports. Im Rahmen der Studie setzten die Wissenschaftler eine besondere Videotechnik ein, mit der sie die komplette Entwicklung von Honigbienen im Bienenstock aufzeichnen konnten. Die Filme belegen, bereits bei geringen Dosen der Neonicotinoide Thiaclopid und Clothianidin verändern die Ammenbienen die Fütterungszyklen. Auch in unserer Nase leben hilfreiche Mikroben. Forschende der Universität Antwerpen berichten im Fachmagazin Cell Reports, dass auf der Nasenschleimhaut spezielle Formen von Milchsäurebakterien vorkommen. Normalerweise leben sogenannte Lactobacillen unter sauerstoffarmen Bedingungen. In der Nase gibt es aber Typen, die an ein sauerstoffreiches Umfeld angepasst sind. Diese nasalen Lactobacillen haben offenbar eine hilfreiche Funktion. Untersuchungen an mehr als 300 Probanden mit und ohne chronische Nasenschleimhautentzündungen zeigten, dass die Lactobacillen bei den Gesunden in viel größerer Fülle in der Nase vorzufinden sind. Die Wissenschaftler wollen nun in weiteren Studien testen, ob möglicherweise nasale Probiotika helfen könnten, chronische Schnupfen zu lindern, zum Beispiel in Form bakterienhaltiger Nasensprays.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen vom Tage, geschrieben und präsentiert von Lucian Haas. Weiter geht's mit einem Geschenk des Himmels, das einem Mann in Flensburg vergangenes Jahr vor die Füße, genauer gesagt in den Garten gefallen ist.
Sternzeit, 27. Mai. Der Sensationsmeteorit von Flensburg. Am 12. September des vergangenen Jahres war nachmittags um kurz vor 3 eine gleißend helle Feuerkugel am blauen Himmel über Norddeutschland und Dänemark zu sehen. Einen Tag später bemerkte ein Bewohner des Flensburger Stadtteils Weiche einen schwarzen Stein auf seinem Rasen. Das nur knapp 25 Gramm schwere Meteoritenstück ist ein Sensationsfund. Denn wie die Untersuchungen der Forschungsgruppe um Adi Bischoff von der Universität Münster zeigen, enthält der Meteorit nur Minerale, die sich unter der Beteiligung von Wasser in der Frühphase unseres Sonnensystems gebildet haben. Der Mutterkörper dieses Brockens war möglicherweise ein Baustein der Erde. Solche Brocken könnten am Anfang der Planetenentwicklung auch das Wasser auf unseren Planeten gebracht haben. Das Bruchstück so eines Körpers kreuzte Milliarden Jahre durch das Sonnensystem, bis es im September 2019 mit der Erde kollidierte und in den Flensburger Garten stürzte. Nach Aussage der Münsteraner Forscher beweist Flensburg, wie der Meteorit nun international genannt wird, dass es vor gut 4,5 Milliarden Jahren im frühen Sonnensystem kleine Körper gab, auf denen flüssiges Wasser vorkam. Bisher gibt es nur 2 vergleichbare Stücke. Das eine haben die Astronauten von Apollo 12 1969 vom Mond mitgebracht, das andere wurde vor gut 10 Jahren in der Antarktis gefunden. Mond, Antarktis, Flensburg. Es ist purer Zufall, wo die Natur die Geschenke des Himmels niedergehen lässt.
Ja, und das ist auch irgendwie gut so. Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier wie immer die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema darin, die Jahresbilanz der Otto-Gruppe. Deutschlands größter Versandhändler hat heute seine Zahlen vorgelegt. Ich danke fürs Zuhören. Wir forschen morgen wieder weiter. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.